SBS in deutscher Sprache.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS und mit mir im Studio ist Gerd Wilmer. Viele Menschen wollen ja gerne mal in ihrem Leben mit dem Auto um Australien herumfahren. So etwas Ähnliches hat Gerd auch gemacht, allerdings nicht in Australien, sondern er ist mit einem Campervan durch Skandinavien gefahren. Gerd, was hat dich denn auf die Idee gebracht, sowas zu machen?
Ich bin nicht mehr der Jüngste und im nächsten Jahr will ich versuchen, mich zur Ruhe zu setzen und mein Geschäft in jüngere Hände zu geben. Und das ist eine Reise, die hatte ich in den 70er Jahren schon zweimal gemacht, mit dem 2CV und mit dem Zelt. Skandinavien, das ist 6000 Kilometer hin und zurück. Und in 4 Wochen kann man da nicht viel unterwegs stoppen. Da fährt man hoch und ist dann im Norden, kommt dann wieder zurück und damit ist der Urlaub weg. Und jetzt habe ich mir was gesucht für längere Zeit. 2 bis 3 Monate hatte ich veranschlagt. Und ich wollte ein Reiseziel haben, ein einfaches Reiseziel in dem Sinne zivilisiertes Land mit guter sozialer Harmonie, Sicherheit. Wetter war für mich eigentlich nicht so wichtig, denn wenn man in die Arktik fährt, dann ist es kalt. Und da gibt es also keine anderen Ausreden. Die Sonne war viel da, aber Kälte war eben auch viel da. Ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, jetzt machst du mal die Tour und hast dann auch mal Zeit, von dem Weg abzuweichen, in Gegenden zu kommen, wo ich bisher noch nicht drin war, wo man manchmal 3-4 Tage unterwegs ist, nur einfach um hinzukommen. Und dann ist da nichts, dann fährt man wieder zurück. Ja, das war so meine Motivation für diese Reise.
Du hast dich sicher vehikelmäßig vom Deux-Chevaux und dem Zelt nach oben bewegt. Was hast du denn für ein Auto gehabt?
Ich habe mir ein Mietauto genommen, einen Fiat Ducato Lieferwagen. Und daraus haben die dann einen kleinen Campervan gemacht.
Bequem?
Bequem, nicht allzu groß, aber ich brauchte das ja auch nicht, weil ich war ja alleine. Ich habe 2 Flammenherd gehabt, ein Abwaschbecken, Shower und Toilette. Shower habe ich nie gebraucht, Toilette nur selten. Und hinten war dann noch ein Doppelbett drin. Und ansonsten, ja, wenn man sich umdrehte, musste man aufpassen, dass man nicht irgendwo anstieß. Aber es war mehr als genug.
Und fährt sich auch gut?
Hat sehr gut gefahren, hat einen schönen Dieselmotor drin gehabt, war auch im Verbrauch recht günstig, so knapp über 10 Liter auf 100 Kilometer, was also durchaus angenehm war für einen Camperwagen, denn die können ja gerade in den größeren Ausgaben ganz schön durstig sein.
Und hast du den mit dem deutschen Führerschein oder mit dem australischen gemietet?
Oh, ich glaube, ich habe dir den deutschen vorgezeigt, ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe ja beide.
Hast du noch den grauen Lappen?
Ich habe noch den grauen Lappen, ja.
Ich auch noch, aber es gibt nicht mehr viele.
Ich habe mal versucht, den umzutauschen und das ist so ein bürokratischer Aufwand. Ich habe dann nach ein paar Monaten aufgegeben.
Ich habe aber gehört und ich glaube, das war sogar von Seiten unseres Konsulats, dass auch der graue Lappen nicht die Ewigkeit ist. Irgendwann läuft auch der.
Ja, nach meiner Information Anfang der 30er Jahre ist der dann nicht mehr gültig.
Oh, das ist ein Wettrennen, er oder ich. Es ist schön, den noch zu haben mit dem Bild, wenn man 18 war.
Ja, genau. Ja.
Wo bist du denn überhaupt losgefahren?
Ich habe mir den Mietwagen in Hamburg gemietet, nördlich von Hamburg.
Und von dort aus musst du erstmal auf die Fähre?
Ich bin von Hamburg aus ein paar Tage in Husum, um mich so an den Camper zu gewöhnen. Mhm. Und bin dann hochgefahren nach Südjütland, in ein kleines Dörfchen oder kleines Städtchen Riebe. Das ist eines der schönsten Städte Dänemarks ist, wirklich wunderschön. Von da ab dann Richtung Osten über Odense nach Seeland und bin dann mit der Fähre von Helsingør nach Helsingborg gefahren. Das war nur eine halbe Stunde und da ging dann meine Skandinavienreise erst richtig los.
Und das Schöne in Europa ist, man braucht ja nirgendwo anzuhalten, es ist ja keine Passkontrollen mehr.
Ja, genau.
Auf dieser Fahrt alleine, wo hast du denn dann so immer so campiert oder angehalten?
Immer in Campingplätzen. In Skandinavien allgemein kann man überall parken, es sei denn, man behindert niemanden. Privatgrundstücke muss man den Besitzer natürlich fragen, aber alles, was so freier Natur ist, dem Staat gehört, kann man sich irgendwo hinstellen. Das Problem für mich war, ich war nun recht früh in der Jahreszeit dort oben, es war noch recht kühl und die Heizung im Auto funktioniert halt nur mit Elektrizität. Da habe ich also jede Nacht im Caravanpark übernachtet, wo ich dann meine Heizung auch anmachen konnte.
Diese Caravanparks, hast du die vorher bestellt oder bist du einfach reingefahren und gesagt, haben sie
was? Die ganze Reise war von Tag zu Tag geplant. Ich hatte 3 Eckdaten. Ich wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt in Kirkenes sein. Das war dann der östlichste Punkt. Und dann wollte ich Das war dann der Beginn der Hauptteil der Arktik. Von der Ostküste darüber zur Westküste nach Tromsø habe ich mir auch so ungefähr 4 Wochen genommen. Und dann natürlich meine Endzeit, weil ich den Wagen wieder zurückgeben musste. Und ansonsten ging das dann so peu à peu, mal so 1 oder 2 Tage im Voraus geplant und dann weiter. Denn ich wollte mich nicht vor Ausgaben mit Kilometer fressen. Ich habe also ein paar Deutsche getroffen, die wollten jeden Tag mindestens 350, 400 Kilometer fahren. Das war absolut nicht meine Absicht. Mein Plan war morgens so 2 Stunden fahren, Mittagspause und dann nachmittags nochmal 2 Stunden. Und wie viele Kilometer das waren, war eigentlich irrelevant. Das war halt die Zeit, die ich fürs Autofahren selbst benutzen wollte.
Und hast du deine Zeit dann nachmittags irgendwie mit Angeln verbracht oder sowas in Richtung?
Nee, das war alles noch zu früh. Die Lachse, die kommen erst im Juni und ich war ja nur im April, Mai da. Nee, ich habe mich da im Caravanpark beschäftigt. Es gab viele Museen, ein bisschen spazieren gegangen. Ich hatte mir auch noch ein Fahrrad dazu gemietet und habe dann Fahrradtouren gemacht. Also Langeweile habe ich überhaupt nie gehabt.
Mit dem Mieten des Autos, also so ein Caravan, muss man da irgendwelche extra Versicherungen abschließen oder sowas?
Nee, man hat eine gewisse Versicherung mit drin im Mietpreis, 1200 Euro Selbstbeteiligung. Aber da kann man dann hier, wenn man sich seine Reiseversicherung macht, noch ein bisschen dazulegen und sich dann ein bisschen höher versichern. Dass man also diese 1200 Euro da ziemlich auch abgedeckt hat.
Ja. Und gibt es irgendwas sonst noch zu beachten, wenn man so einen Campervan mietet?
Für diese Reise, dass der Wagen nicht zu groß ist. Der war praktisch Lieferwagenbreite, so knappe 2 Meter. Das war ziemlich die Grenze, die ich haben wollte. Ich bin also viele Straßen gefahren, die waren 3,50 Meter breit mit Gegenverkehr. Kam natürlich nicht viel am Gegenverkehr, aber wenn da mal ein Auto kommt, dann muss man sehen, dass man irgendwie vorbeikommt an beiden Seiten. Ne? Also mit so einem 2,50 Meter ist ja die maximale Breite. Das wäre dann schon haariger geworden.
Und Tankstellen hast du auch überall angetroffen?
Ja, überhaupt kein Problem. Tankstellen jede Menge. Das einzige Problem, was ich hatte, das war das Propangas. Man ist ja noch in der EU. Da gibt es Bestimmungen, wie viel Krümmung eine Banane haben kann.
Dafür haben wir die EU ja.
Dafür haben wir, aber wenn man die EU braucht, wie zum Beispiel bei Propangas, dann ist die nicht da. Es gibt in Europa 300 verschiedene Propangas-Sorten. Oh. Nicht Propangas, Behälter,
ja,
Sorten, die alle nicht miteinander kompatibel sind.
Oh. Und das ist beim Auffüllen ist das natürlich ein Problem, nicht wahr? Die haben alle so einen anderen Schraubverschluss.
Ja, das ist auch kein so großes Problem. Man muss also Auffüllstationen finden. Davon gibt es nicht allzu viele. Ja. Und wenn man dann weiter von den Bevölkerungszentren entfernt ist, dann gibt es die nicht mehr. Also immer innerhalb des Polarkreises, da wird schon haarig. Da muss ich also mit meinem Vorrat meine 2 Flaschen doch ganz schön haushalten, damit ich noch bis zur nächsten Auffüllstation wieder kommen kann.
Kaltes Essen.
Ja, zum Essen habe ich meistens die Gemeinschaftsküchen benutzt im Campground.
Ah ja.
Die waren immer sehr, sehr gut, sehr sauber auch. Und ich habe erst hier mein Gas gespart und es war auch immer schön warm da drin. Und es war viel einfacher, das da zu machen.
Trifft man interessante Menschen auf so einer Tour?
Ja, man trifft sehr viele Menschen. Das ist das Gute am Campingplatz. Man sitzt ja praktisch aufeinander und man redet miteinander. Man geht in die Gemeinschaftsküche, da sind da wieder Leute drin oder kommen rein. Und
alle Nationalitäten?
Ja, ziemlich alle Nationalitäten. In Skandinavien kamen die von überall her. Sehr viele Deutsche, die mir dann auch erzählt haben, jeder spricht Deutsch. Ich habe es nicht ausgeprobiert, ich habe alles nur auf Englisch gemacht. Ich habe also nie Probleme gehabt. Ich habe nicht eine Person getroffen in den ganzen 2,5 Monaten, die kein Englisch konnte. Ja, das war ein sehr, sehr internationales Publikum. Aber auch viele, viele Einheimische, die dann gerade am Wochenende mit dem Wohnwagen mal rausgefahren sind, irgendwo an See oder so.
Und dann bist du also mit deinem Fiat bis hoch an den Polarkreis gefahren?
Weit in den Polarkreis rein.
Bis zum Ende der Welt?
Bis zum Ende der Welt. Haumnisbergen heißt der Ort. Das ist ein verlassenes Fischerdorf, das dann in den 60er Jahren ist das verlassen worden. Das liegt so etwas über 70 Grad nördlich und ist an der Beringstraße.
Das ist Schweden noch.
Nein, das ist schon Norwegen.
Das ist schon Norwegen.
Und das ist das Ende des europäischen Straßennetzes.
Ist das so ein Schild? You now live in Europe?
Da liegen ein paar Steine auf der Straße und dann ist Schluss. Und danach ist der Abgrund, also geht es dann zum Meer rein. Und dann, das ist
da ist dann nur noch das graue, kalte Meer vor dir.
Ja, die Bergenstraße ist etwas frisch, ja. Da ist der Golfstrom ja nicht mehr so warm.
Wir hören ja so viel vom Klimawandel und von den sterbenden Wäldern und sowas. Merkt man davon irgendwas in Skandinavien?
Nee, eigentlich nicht. Skandinavien ist viel zu warm, um das zu sehen. Sowas erlebt man dann so, wenn man in den anderen Teilen der Arktik ist, also außerhalb Europas, wo der Golfstrom nicht alles aufheizt. So Grönland zum Beispiel, die kanadische Arktik. Da sieht man sehr, sehr stark den Klimawandel.
Doch, ja.
Wahnsinnig. Ja.
Für mich ist eben der Gradmesser dieses Klimawandels, ich bin mal als junger Mann in Saas-Fee gewesen. Da ist ja ein Riesengletscher oberhalb von Saas-Fee,
ja,
der hier wohl auch nicht mehr so da ist wie früher.
Nee. Dann an den Gletschern sieht man es, egal, in den Alpen ist es auch sehr, sehr stark. Da kann man sehen, wo der Gletscher mal war, wo er jetzt ist. Das sind manchmal Hunderte von Metern. Und manchmal auch Kilometer weit, der da zurückgegangen ist.
Unglaublich. Ich erinnere mich ja noch in der Schule, wir das alles gelernt haben mit den Gletschern und so, und die sich über Jahrtausende dann bewegen und so ein Tal hinterlassen und sowas. Ja. Und dann sind die plötzlich weg.
Ja.
Schon beängstigend. Wie bist du dann zurückgefahren?
Ich bin dann praktisch von Homnisbergen, das war dann mein nordöstlichster Punkt, quer rüber gefahren über das Fjell mit einer wunderschönen Landschaft, total unbewohnt. An die Westküste dann nach Tromsø, das war dann der größte Ort, der erste größere Ort, den ich dann nach ungefähr 6 Wochen praktisch Wildernis wieder gesehen habe.
Unterwegs hast du mal auch eine Kneipenstation gemacht und was getrunken oder sowas in Richtung? Sind die Kneipen da oder gibt es da gar keine?
Da gibt es so gut wie keine. Da gibt es auch so gut wie keine Restaurants. Das war mit einer der Gründe, weswegen ich den Wohnwagen haben wollte. In den meisten Orten ist gar nichts. In einigen Orten gibt es mal so einen Kebabstand oder Shop oder Laden und vielleicht noch mal eine Pizzeria. Und in den ganz großen Orten gibt es beides. Und ansonsten ist das kulinarische Wüste dort oben. In den Städten hat man dann natürlich größere Restaurants, aber darum ist ja nicht viel mit Städten. Und ich habe die Städte bewusst gemieden eigentlich, weil ich einfach raus wollte aufs Land und die Leute treffen, die sich in diesem Klima wohlfühlen. Da gibt es in der Arktik ein thailändisches Restaurant.
Gibt es eins? Tatsache. Wie ist denn der arme Kerl da hingekommen?
Ja, sie. Sie hat wohl einen Einheimischen geheiratet.
Ah, ja.
Und die kam aus Nordthailand. Die hat dann ihr thailändisches Restaurant aufgehabt. The Little Chili Shop heißt das. Na, Essen ist, es war ein bisschen Abwechslung im Essen, sagen wir mal so.
Gott sei Dank.
Ja, und sie holt dann immer aus ihrem Dorf so junge Mädchen, so, um dann in ihrem Restaurant zu arbeiten.
Ja.
Und die saßen da in der Ecke und haben sich so
richtig
gefroren, haben wir dort oben. Ja. Und es war schon Frühling, es war schon über Null. Ne?
Und wie hast du dich immer so ernährt? Hast du immer so eine leckere Dose Sardinen aufgemacht oder sowas?
Nee, ich habe, also Geschäfte gibt es dort jede Menge, Supermärkte in. Ja, es sind eigentlich nur Supermärkte. Die Tante Emma-Laden habe ich eigentlich überhaupt nicht gefunden. Und es gab überhaupt keine Probleme, Lebensmittel einzukaufen. Obst war ein bisschen teuer in manchen Orten. Chilis gab es seltener und die richtig scharfen Chilis gab es überhaupt nicht.
Das erwartest du auch in Skandinavien.
Ansonsten habe ich mich eigentlich recht abwechslungsreich auch ernährt, wie ich das hier auch mache, mehr oder weniger.
Wir sprachen eingangs davon, dass viele Leute ja diesen Traum haben, um Australien herumzufahren, diese Grey Nomads, von denen es inzwischen auch so viele gibt, dass die Leute darüber sich beschweren. Ist das denn nun so viel anders?
Ja, es ist total anders. Es ist total anders. Weil Australien ist erstmal viel, viel größer, noch größer als Skandinavien.
Ja, natürlich.
Obwohl Skandinavien riesengroß ist. Wenn ich dir sage, dass das Göteborg das Zentrum Europas ist, dann wirst du mich dumm angucken.
Geografisch?
Geografisch, ja.
Ach, so weit im Norden.
Ja, aber die Entfernung von Göteborg nach Rom und gegen die Entfernung Göteborg zum Nordkap ist 100 Kilometer Unterschied.
Wer hätte das gedacht? Göteborg, das Zentrum Europas.
Ja, selbst in den wenig bewohnten Gebieten, da gibt es immer wieder gibt's Tankstellen, da gibt es kleinere Ortschaften, Campingplätze. Also die Infrastruktur ist fantastisch. Und mein Paradebeispiel von Infrastruktur, das war im Nordschweden, nördlich des Polarkreises in Lappland. Da bin ich zu einem sehenswerten Ort hingefahren, oder in die Richtung. Bin so 1,5 Stunden über die Landstraßen gefahren. Da kamen mir vielleicht mal 2 Autos entgegen. Keiner hat mich überholt, was sowieso selten passiert. Da kam ich an einen Ort, da waren vielleicht 1/2 Dutzend Häuser. Was die gemacht haben? Die haben die Abfalltonnen rausgestellt. Ich wollte es nicht glauben.
Und dann kommt doch einer und sammelt die ein?
Sonst würden sie wohl kaum aufstellen.
Alle 4 Wochen kommt er vorbei.
Keine Ahnung. Aber das war so symptomatisch von der wahnsinnig guten Infrastruktur in den skandinavischen Ländern. Ja. Selbst in den wenigsten Orten hast du gute Lebensbedingungen, was du diese Sachen angeht.
Wenn du das sagst, das heißt also auch Leute, die vielleicht gesundheitlich nicht ganz so fit sind wie du, die könnten sowas auch machen, wenn wahrscheinlich die ärztliche Versorgung da auch ganz gut.
Ja, so ähnlich wie mit den Propangasflaschen. Die gibt es natürlich nicht an jedem Ort, aber es ist alles vorhanden. Man muss vielleicht 1 Stunde oder 2 mit dem Auto irgendwo hinfahren, aber es ist alles vorhanden, ja.
Hast du denn irgendwelche ähnlichen Pläne für die Zukunft noch? Oder war das dein Roadtrip?
Das war mein großer Roadtrip, glaube ich. Ich bin so an manchen Tagen doch ein bisschen nah an meine Grenzen gekommen, psychisch und physisch.
Ah, ja.
Gerade wenn ich mal ein paar Tage hintereinander mehr fahren musste, als ich es mir eigentlich so vorgenommen hatte. Wegen der Entfernung, und da war ich wirklich in den Gegenden, wo wirklich absolut nichts war, da bin ich dann nächsten Tag gleich wieder weitergefahren. Das merkst du dann schon, ne? Machen wir wieder ein paar Tage Pause. Ne?
Ja, braucht man auch, ja.
Ja.
Aber empfehlenswert, sowas zu machen?
Absolut. Absolut. Es ist ein einmaliges Ergebnis. Ich habe das Glück gehabt, dass ich es jetzt schon zum 3. Mal gemacht habe. Ja. Ich bin fasziniert von der Arktik. Und das ist nochmal eine ganz besondere Variation der Arktik, die besuchbar ist. Wenn du in Russland oder in Nordamerika in die Arktik eingehst, da ist Permafrost. Da gibt es auch keine Straßen. Das einzige Verkehrsmittel ist im Winter mit den Hundeschlitten. Und in einigen Orten gibt es dann im Sommer noch eine Fährverbindung. Und ansonsten ist man mit dem Flugzeug unterwegs oder man bleibt zu Hause.
Jemand, der sich dafür interessiert, gibt es ein Buch, was man darüber lesen kann? Oder einen Reiseführer oder sowas? Oder bestimmt gibt es online solche Sachen?
Ja, ich habe die Lonely Planet Guides gekauft für Schweden, Norwegen und Dänemark. Und ich fand sie sehr, sehr gut. Die gibt es dann auch als E-Buch, das ich also auch auf dem Computer und auf dem iPad hatte. Und auch als gedrucktes Buch. Und habe das oft auch als Referenz genommen. So Sachen, von denen ich nicht allzu viel wusste, war schon alles mit drin. Ne?
Finanziell, sollte man Euro mitnehmen oder reicht es, wenn man eine Kreditkarte oder sowas ähnliches hat?
Ja, ich habe ein Euro-Konto noch. Das hat mir sehr geholfen. Das hatte ich dann die deutsche Bankkarte, die EC-Karte.
Sehr nützlich, ja.
Ja, sehr, sehr nützlich. Gibt so gut wie keine Gebühren oder sehr wenig Gebühren nur. Denn außer Dänemark und Finnland haben die Schweden und die Norweger haben ihre eigene Währung.
Ja, Krone haben die immer noch.
Ja, die haben ihre schwedische Krone und die norwegische Krone. Ja. Ich tausche immer um. Ich weiß, was passiert, wenn man in einem fremden Land mit einer anderen Währung bezahlt. Ja,
horrend teuer.
Man zahlt drauf, ja.
Man zahlt drauf, so ist es. Ja. Du, ich bedanke mich vielmals. Das war sehr, sehr interessant. Ich hoffe, das animiert einige von unseren Hörern, das vielleicht auch mal irgendwann zu planen, wenn sie vielleicht dabei sind, das Berufsleben auch hinter sich zu lassen. Ich würde das gerne machen, muss ich sagen.
Ja, aber man soll sich Zeit nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Bedanke mich vielmals bei dir.
Gern geschehen.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.